You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Willkommen zu den Antifa-Nachrichten vom 7.3.2024. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über den neuen AfD-Bürgermeister in Sachsen, die Neonazi-Gruppe Knockout 51, aber auch über Neues vom Landhaus Adlon, in dem das Potsdamer Geheimtreffen stattfand. Im Anschluss hören wir dann zwei Beiträge. Dabei soll sich der erste Beitrag den rechtsextremen Treffen in der Münchner Event-Location Weitblick widmen und der zweite Beitrag wird sich noch einmal mit dem Eklat im Studienrat Halle auseinandersetzen, welcher private Daten linker AktivistInnen an die Polizei weitergab. Danach erinnern wir dann, wie jede Woche, an die Opfer rechter Gewalt und geben euch zum Schluss noch einige Veranstaltungshinweise. Aber erst einmal zu den Kurzmeldungen. Zweiter AfD-Bürgermeister in Sachsen. Obwohl die AfD in Sachsen laut Verfassungsschutz als rechtsextrem gilt, stellt sie nun schon den zweiten Bürgermeister in dem Bundesland, denn Rolf Weigand hat die vorgezogene Wahl in der Kleinstadt Großschirmer mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Er setzte sich gegen Kandidaten von CDU und der unabhängigen Bürgervereinigung durch. Erwähnenswert ist noch, dass er schon 2018 zur Wahl antrat gegen den bisherigen Amtsinhaber Volkmar Schreiter, der sich im Oktober vergangenen Jahres das Leben nahm. Zuvor war er jahrelang von rechts angefeindet worden und war 2018 auch nur noch einmal zur Wahl angetreten, um der AfD die Stirn zu bieten. Polizist aus Thüringen im Fokus der Ermittlungen. Vier Mitglieder der Eisenacher Neonazi-Gruppe Knockout 51 sind derzeit von der Bundesanwaltschaft wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Das Brisante, dabei ist auch ein Polizist aus Eisenach ins Visier geraten. Der Beamte soll interne Informationen etwa über bevorstehende Hausdurchsuchungen oder Festnahmen an die Neonazis weitergegeben haben. Er soll es außerdem möglich gemacht haben, dass Fotos von Ermittlungsakten angefertigt wurden und nun in Neonazi-Kreisen kursieren. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt und das Thüringer Innenministerium hat ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet. Nazi-Überfall in Wetzlar verhindert. Fünf Nazis der sogenannten jungen Nationalisten planten, am 17. Februar im hessischen Wetzlar einen mutmaßlich homosexuellen Mann zu überfallen. Den Plan besprachen die Nazis in einer öffentlich einsehbaren Telegram-Chatgruppe, die vom Inlandsgeheimdienst mitgelesen wurde. Nach einem Hinweis des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz wurden die fünf Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren noch vor der Tat in unmittelbarer Nähe der Wohnung des Mannes von der Polizei festgenommen. Die Gruppe sei mit einem Einhandmesser, einem Pfefferspray und Paketklebeband bewaffnet gewesen. Außerdem seien bei ihnen Handys und Gegenstände zur Vermummung sichergestellt worden. Wegen mangelnder Haftgründe wurden die Jugendlichen aber wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Neues zu Potsdam und dem Landhaus Adlon. Am 20. Mai 2023 fand ein Frühlingsfest im Landhaus Adlon in Potsdam statt, gemeinsam organisiert von der AfD-Tarnzeitung Deutschlandkurier und von dem konservativen Aperitifs. Das berichtete Zeit Online. Bei diesem waren unter anderem Hans-Georg Maaßen von der Werteunion und Maximilian Krah von der AfD anwesend. Ein weiteres Treffen des konservativen Aperitifs hätte eigentlich am 26. Januar im Landhaus Adlon stattfinden sollen. Das fiel jedoch aus, da der Termin in der Korrektivrecherche genannt wurde. Auch wurde bekannt, dass Silke Schröder am Nazi-Treffen in Potsdam teilgenommen hat. Sie war Mitorganisatorin des Frühlingsfestes von Seiten des konservativen Aperitifs und Vorstandsmitglied des Vereins Deutsche Sprache. Ein Verein, der sich verantwortlich sieht, die deutsche Sprache vor Fremdeinflüssen zu schützen. Von ihrem Vorstandsposten im Verein Deutscher Sprache trat sie aufgrund der Bekanntmachung zurück. Am 26. August 2023 veranstaltete der Deutschlandkurier ein weiteres Treffen, dieses Mal zusammen mit der Werteunion. Anwesend war unter anderem Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. In den letzten Monaten wurde immer wieder über Geheimtreffen von rechtsextremen Vereinigungen gesprochen. Besonders das Geheimtreffen im Potsdamer Landhaus Adlon war dabei in aller Munde. Nicht selten sind die Lokalitäten, in denen derart menschenverachtende Treffen stattfinden, eng mit der rechtsextremen Szene vernetzt. So deckten SZ-Recherchen nun ein weiteres Lokal auf, in welchem offenbar über Jahre hinweg immer wieder Treffen von VerschwörungstheoretikerInnen, ImpfgegnerInnen und der neuen Rechten stattfanden. Dabei handelt es sich um das Weitblick, ein Lokal ganz in der Nähe des Olympiaparks in München. Im Folgenden beschäftigen wir uns mit den Geschehnissen rund um die Event-Location und hören die Stimmen der Beauftragten gegen Rechtsextremismus von Mosach und Nymphenburg-Neuhausen.
Weitblick. Bei diesem Begriff denkt man an Offenheit und Freiheit. Und genau das sollte wahrscheinlich auch die gleichnamige Event-Location in München vermitteln. Die Location besteht aus stilvollen und hochwertig ausgestatteten Tagungsräumen und einer atemberaubenden Dachterrasse mit Blick über den Olympiapark bis hin zu den Alpen. Die Beauftragte gegen Rechtsextremismus im Bezirksausschuss Mosach beschreibt die Location wie folgt.
Ich möchte vorausschicken, dass das Weitblick eine eigentlich sehr attraktive Event-Location ist, in der technisch hochkarätige Konferenz- und Tagungsräume zur Verfügung stehen, in der Leute Mittagessen können, mit einem hochwertigen Catering, eigentlich eine schöne Event-Location. Uns hat jetzt entsetzt, was in dieser Location passiert, neben anderen Veranstaltungen von Leuten, die das vielleicht gar nicht wissen.
Denn neben Hochzeiten und Geburtstagen fanden hier in den letzten Jahren leider noch ganz andere Veranstaltungen statt. Eine Recherche der Süddeutschen Zeitung hat ergeben, dass die Location innerhalb der letzten Jahre von verschiedensten rechten Gruppierungen genutzt wurde. Von eingefleischten Neonazis bis VerschwörungstheoretikerInnen war alles dabei. So trafen sich dort unter anderem die Parteien AfD und die Basis. Die Basis ist eine Partei, die aus den Corona-Protestbewegungen hervorgegangen ist und unter anderem aus ImpfgegnerInnen und VerschwörungstheoretikerInnen besteht. Ebenso lud die rechtsextreme Gruppe München steht auf, die bis heute regelmäßig zu Demonstrationen aufruft, im Weitblick zu ihrem Neujahrsempfang ein. Im vergangenen November fand im Weitblick der Kongress der starken Worte statt. Unter den Vortragenden war auch Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes und Parteivorsitzender der Werteunion. So hat sich die Location in der rechten Szene einen Namen gemacht. Und dass sie im Weitblick einen sicheren Treffpunkt sahen, ist kein Zufall. Bis vor kurzem wurde das Lokal von Mike S. geleitet, welcher laut SZ-Recherche seit der Pandemie in der VerschwörungstheoretikerInnen- und ImpfgegnerInnen-Szene aktiv ist. Seine Gesinnungen teilt er immer wieder auf Telegram. Darunter ein Bild mit einem Skelett und einer überdimensionierten Spritze. Ebenso schrieb er, dass er auf einem Friedhof Leichenberge gesucht, aber nicht gefunden habe. Damit stellte er nicht nur die Impfung in Frage, sondern leugnete auch die gesamte Pandemie und die daraus folgenden Todesopfer. Ein aktuelles Beispiel dafür, welchen Stellenwert das Weitblick in der rechten Szene hat, ist der Neujahrsempfang des rechtsextremistischen österreichischen Senders Auf 1, der dort stattfand. Auf 1 steht für alternatives, unabhängiges Fernsehen.
Dieses Auf 1 ist ja in Österreich gegründet worden, hat den Sitz in Linz. Die haben sogar mal über Satellit zwischen September und November 2023 ein Fernsehprogramm ausgestrahlt nach Süddeutschland. Das musste wieder eingestellt werden, weil da untersagt wurde das von der Landesmedienanstalt Baden-Württemberg. Sie sind im Internet, sie sind überall existent. Der Hauptbetreiber heißt Stefan Magnet. Sie haben Interviews gemacht mit Maaßen, mit Höcke und mit Jürgen Elsässer. Also alles drei, denke ich, bekannte Namen, muss ich nicht ausführen.
So beschreibt die Beauftragte gegen Rechtsextremismus im Bezirksausschuss Neuenhausen-Nymphenburg den Sender. Am 14. Januar lud Auf 1 ebenfalls in Zweitblick ein, um dort seinen Neujahrsempfang zu feiern. Auf Fotos in sozialen Netzen sind zahlreiche Promis der rechten Szene zu sehen. Die Beauftragte gegen Rechtsextremismus beschreibt die Gästeliste wie folgt.
Bei diesem Neujahrsempfang waren also neben Pandemieleugnern, Verschwörungstheoretikern auch eine Abgeordnete der FPÖ, die dort im Parlament in Österreich sitzt, Frau Dr. Fürst und andere. Und sie haben auch mit dieser Umvolkung zu tun. Sie verbreiten jetzt über dieses Auf 1 zum Beispiel, dass geplant ist, die weiße Bevölkerung durch Nicht-Weiße und Muslime zu ersetzen. Das ist ja ganz rechtsextrem, also Nazisprache, ja. Und es waren da auch AfDler vertreten, die auch in Parlamenten sitzen. Zum Beispiel ein Dr. Spaniel. Also die waren eingeladen. Ob die jetzt alle dort waren, wissen wir nicht genau. Aber die Gästeliste ist bekannt, ja, von diesem Neujahrsempfang. Aber auch so Leute, das ist auch immer die, also das Ausdehnen in die Konservativen, wie die Frau Gabriele Kubi, bekannt als antifeministische, christlich-fundamentalistische Akteurin, Aktivistin, ja, katholisch recht sozusagen. Und auch Leute wie Imad Karim, AfD-naher Autor und so weiter. Ja. Also das ist wirklich so die Creme de la Creme, würde ich jetzt sagen, des rechtsextremen Netzwerkes. Ja, und auf eins ist bekannt, dass die solche Sendungen machen und die haben eben diese Menschen zum Neujahrsempfang, um sich zu vernetzen, eingeladen in das Weitblick.
Im Anschluss lud der Chefredakteur des Senders, Stefan Magnet, TeilnehmerInnen zu einer Talkrunde ein. Dabei ging es um die typischen Top-Themen in der VerschwörungstheoretikerInnen-Szene. Es fallen Schlagworte wie die da oben, grüne Terrorgruppe und Bakterienterror. Begonnen hat Magnet den Talk mit einer Vorhersage. So sagte er, 2024 wird ein Schicksalsjahr, in dem die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die Weichen, von denen Magnet hier spricht, könnten die Landtagswahlen in Mitteldeutschland sein. Denn auf Nachfragen der SZ sagte er, dass man die Gründung weiterer Redaktionen in Mitteldeutschland plane und die Wahlen ausführlich begleiten wolle. Zitat: Wir kommen nicht nach Deutschland, wir sind in Deutschland. Die Beauftragte gegen Rechtsextremismus beschreibt die geplante Ausbreitung des Senders.
Das große Ziel ist ja, diesen Sender auch in Deutschland zu verbreiten. Mhm. Und das war der Auftakt im Januar dazu, zu diesem sogenannten Neujahrsempfang. Und es gab ja jetzt kürzlich auch eine Nachricht, ich weiß jetzt nicht mehr aus welcher Zeitung, dass in Greding diese Veranstaltung auch stattfinden sollte, wo der Sender praktisch angepriesen wird, wo er seine Sympathien finden soll. Und da haben sich die Gredinger offenbar gewehrt dagegen, so dass diese Veranstaltung wieder abgesagt werden muss. Aber es zeigt ganz einfach, was für eine Strahlkraft dieser Auf-1-Sender hat und haben soll und dass jetzt das Weitblick vielleicht die Drehscheibe und das Netzwerk ist, aber es geht viel weiter und es wird dafür gesorgt oder soll dafür gesorgt werden, dass sich solche Aktivitäten weiter verbreiten und dieser Sender auch in Deutschland eben Fuß fassen kann.
Die Recherche der SZ bleibt nicht ohne Folge. Wenn man die Website der Location öffnet, findet sich im Impressum ein Statement, verfasst von Falk S., dem Sohn des Geschäftsführers. Darin beschreibt er, dass sein Vater die Leitung des Unternehmens an ihn übergeben habe. Dass rechtsextremen Gruppierungen die Örtlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, bedauere er sehr. Er spricht von einem Neuanfang. Inwiefern man ihm glauben kann, bleibt abzuwarten.
In Halle haben Mitglieder des Studierendenrates anlässlich der polizeilichen Ermittlungen zu einer Blockade bei Protesten Zeugenaussagen bei der Polizei getätigt. Im Mittelpunkt des Protestes und der Zeugenaussagen steht die AG Antifa, die bei der entsprechenden Sitzung ihre Anerkennung als studentischer Arbeitskreis verlieren sollte. Doch was passiert potenziell eigentlich mit solchen Zeugenaussagen bei der Polizei? Und warum ist das ein Problem für zivilgesellschaftlich aktive Gruppen in Halle? Wir verfolgen die Spur solcher Daten, welche hier gegenüber der Polizei offengelegt wurden.
Wer zivilgesellschaftliche Arbeit verrichtet, möchte dies ohne die Beobachtung des Staates tun können. Denn eine Beobachtung durch staatliche Behörden bedeutet immer eine Einschüchterung. Diese Bedrohung beeinflusst massiv die zivilgesellschaftliche Arbeit, die von den Beobachteten geleistet wird. Umso wichtiger ist es deswegen, verantwortungsvoll mit Informationen über sich selbst und gerade über Dritte umzugehen. Hierbei gilt es, nur die Informationen mit der Polizei zu teilen, welche auch tatsächlich juristisch notwendig sind. Denn auch Informationen, die einem selbst als unwichtig erscheinen, können dafür verwendet werden, ein großes Gesamtbild zu produzieren. Diese Infos helfen in erster Linie der Polizei, so der freie Journalist Valentin Hacken.
Wer Behörden Informationen über Personen gibt, zum Beispiel dazu, in welchen linken Gruppen sie sich engagieren oder engagiert haben sollen, der liefert Behörden ja was zu, was die sonst sehr mühsam erst generieren müssen, indem sie zum Beispiel mit nachrichtendienstlichen Mitteln Gruppen überwachen, indem sie V-Leute einsetzen. Und damit trägt man zum einen dazu bei, dass Behörden Dinge wissen, bei denen ich nicht sehe, wie aus einer linken Perspektive man sich das wünschen kann, dass Behörden das wissen. Und zum anderen macht man natürlich Einzelpersonen deutlich stärker identifizierbar für Behörden, was dann zum Beispiel weitere Beobachtungen nach sich ziehen kann.
Im Datenschutzrecht gilt, dass bei der Polizei gespeicherte Daten der Zweckbindung unterliegen. Also beispielsweise, dass Unterlagen, die zur Aufklärung eines Strafverfahrens erstellt worden sind, nicht für die Gefahrenabwehr verwendet werden dürfen. Immer wieder werden aber von der Polizei Ordner erstellt, in denen Informationen, meistens über Antifaschistinnen, gesammelt werden. Von der Existenz dieser Ordner erfährt man dann eher durch Zufall, zum Beispiel bei einem Gerichtsverfahren oder bei einer Vernehmung bei der Polizei. Diese Ordner stellen aber Datenspeicherungen dar, die nicht den Gesetzeszwecken entsprechen, also rechtswidrig sind. Des Weiteren werden auch immer wieder Fälle öffentlich, in denen rechtsextreme Adressen von beispielsweise Journalistinnen durch eine Quelle bei der Polizei erhalten haben.
Das ist eine der Gefahr, die hier besteht, dass Linke andere Linke eine Informationsweitergabe aussetzen, die bis in rechte Netzwerke gehen kann. Das ist vielleicht ganz grundsätzlich auch noch so mein Punkt. Wenn man Informationssammlungen irgendwo schafft und sie aus der Hand gibt, verliert man ja auch den Einfluss darüber, was mit diesen Informationen geschieht.
Die Anwältin Christine Pirczyk berichtet davon, dass die Polizei regelmäßig Informationen über Verdächtige an die Presse weitergibt. Oft bevor den Anwältinnen überhaupt volle Akteneinsicht gewährt wird.
Wir haben aber die Situation, wenn wir uns öffentlichkeitswirksame Strafverfahren, vor allen Dingen in Sachsen zum Beispiel, anschauen, vor allen Dingen gegen Personen des linken Spektrums, dass wir da schon erstaunt sind, wie viel Bildmaterial und wie viel Datenmaterial da an die Presse durchgespielt wird. Das heißt, es muss gar nicht irgendwie das Durchstechen an Rechte sein, sondern man kann es halt auch einfach über die Presse an Rechte geben.
Die Presse stellt also einen Umweg dar, durch den Rechte Informationen über zivilgesellschaftliche Akteure erhalten können. Die Presse erfüllt damit auch eine Prangerfunktion, die Personen, welche unter Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben, öffentlich bloßstellt und die gesellschaftliche Kriminalisierung vorantreibt. Dabei wird die geltende Unschuldsvermutung bis zur gerichtlichen Feststellung der Schuld umgangen. Daten, die einmal von einer staatlichen Behörde gespeichert wurden, bleiben das auch dort gespeichert für eine Weile. Aktuell befinden wir uns zwar in der Situation, dass demokratische Parteien die Landesregierung bilden. Angesichts der Umfrageergebnisse der AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen muss man sich aber auch bewusst machen, dass auch die AfD in naher bis ferner Zukunft auf genau diese Daten Zugriff haben könnte. Es braucht also umfassende Maßnahmen, welche auf die Einhaltung des Datenschutzrechts abzielen. So Christine Pirczyk.
Eine Möglichkeit wäre, dass man Datenschutzbeauftragten vollumfänglichen Zugang zu den IT-Systemen, zum Beispiel bei der Polizei, gibt, dass alle Datenabrufe, das kann man ja alles machen heutzutage, so gesichert sind, dass man immer einen Grund, ein Aktenzeichen dazu angeben muss, warum, wieso, weshalb jetzt diese Daten abgefragt worden sind. Es steht und fällt mit einer umfassenden Dokumentationspflicht, wo man eben nicht mal sagen kann, wir schauen in unsere Datenbank hinein wie in Google, sondern wir müssen jeden Aufruf, jeden Ausdruck, jedes Weiterleiten, jedes Kopieren in eine E-Mail, all das, auch wenn es nur auf dem Bildschirm erscheint, all das müssen wir dokumentieren und begründen. So sieht es im Übrigen auch eigentlich das Gesetz vor. Es wird halt, also wie so oft, es gibt kein Regelungsdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit.
Die Kooperation einiger Mitglieder des Studierendenrats mit der Polizei sät Misstrauen in der Halleschen Linken. Viele stellen sich nun die Frage, wem kann ich was über mein zivilgesellschaftliches Engagement erzählen? Darunter wird auch die Zusammenarbeit innerhalb der Stadt leiden. Die gemeinsame Organisierung von Veranstaltungen mit der Partei Die Linke wird durch den Vertrauensverlust quasi zur Unmöglichkeit. Diese Kooperation hatte Ende Januar zum Beispiel die Halle gegen Rechts-Demonstration hervorgebracht. Die größte Demonstration in Halle seit der Wende. Valentin Hacken bilanziert, dass die ausbleibende Verurteilung durch die indirekt beteiligten Institutionen auch bundesweite Folgen nach sich ziehen wird.
Und was man, glaube ich, auch bedenken muss, es gibt ja eine bundesweite Aufmerksamkeit für das Thema. Das habe ich die letzten Wochen schon auch wahrgenommen, dass aus unterschiedlichsten Städten Leute sehr kritisch da nach Halle blicken, eben auch mit der Frage, wie kann das sein, dass die Organisationen, die betroffen sind, da bis heute nicht reagieren. Und das führt natürlich dazu, dass Dinge, die in der Vergangenheit wichtig waren für den Erfolg, also zum Beispiel für große Proteste wie IB Stoppen 2019, die Blockade des Neonazi-Aufmarschs 2017, das sind ja bundesweite Anreisen. Das wäre aktuell völlig unvorstellbar, weil Gruppen natürlich sagen würden, wir riskieren doch nicht den Schutz unserer Informationen, indem wir mit Gruppen zusammenarbeiten, die den basalsten Konsens zivilgesellschaftlicher Arbeit und auch linker Arbeit nicht respektieren, nämlich wir tragen das, was hier geschieht, nicht einfach mal so an Behörden weiter.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Ruth K. Ruth K. stirbt am 1. März 2017 bei einem Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus in der sächsischen Stadt Döbeln. Die 85-jährige Rentnerin erliegt an einer Rauchgasvergiftung. Gelegt wurde der Brand von einer Nachbarin, die eigentlich den in dem Haus lebenden AsylbewerberInnen schaden wollte. Das war jedoch nicht die erste Brandstiftung der Nachbarin. Insgesamt viermal entfachte die 70-jährige Gisela B. in dem Haus Feuer. Jedes Mal machte sie den Asylbewerber Mehdi G. verantwortlich. Gisela B. wurde zu 9 Jahren Haft verurteilt. Obwohl die Staatsanwaltschaft Rassismus als Tatmotiv und das Gericht den Einzug des Asylbewerbers als tatauslösend identifizierten, wertet das Sächsische Landeskriminalamt den Fall als normale Brandstiftung. Damit taucht er nicht in der offiziellen Statistik politisch motivierter Kriminalität auf. Wir erinnern an Mahmoud Azar. Am 6. März 1990 erlag der 40-jährige Mahmoud Azar seinen Verletzungen eines rassistisch motivierten Angriffs. Im Januar 1990 wurde Mahmoud Azar auf dem Gelände der Freien Universität Berlin körperlich angegriffen und rassistisch beleidigt. Azar floh daraufhin zurück in die Universitätsgebäude und versuchte, die Polizei zu alarmieren. Der Täter drang in das Gebäude ein und attackierte Mahmoud Azar. 2 Monate später starb Mahmoud Azar im Krankenhaus an den Folgen der schweren Verletzungen. Er gab zu Protokoll, dass er sich bewusst nicht zur Wehr gesetzt habe. Er habe eine Täter-Opfer-Umkehr der Polizei befürchtet. Der Täter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Mahmoud Azar ist nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Matthias Knabe. Am 4. März 1992 stirbt der 23-jährige Matthias Knabe in Gifhorn in Niedersachsen an den Folgen eines rechten Angriffs. Ein Jahr zuvor, am 8. Mai 1991, wurde Matthias Knabe von 15 rechten Skinheads angegriffen. Die Neonazis identifizieren Matthias Knabe als Punk. Sie verfolgen ihn und drängen ihn in den Straßenverkehr. Matthias Knabe wird von einem Auto angefahren. Ein Jahr später stirbt Knabe an den Folgen einer schweren Hirnverletzung. Lediglich einer der Täter wird vom Landgericht Hildesheim wegen fahrlässiger Tötung zu 2 Jahren Haft verurteilt. Matthias Knabe ist bis heute nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten erhaltet ihr hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Vom 9. bis zum 22. März 2024 finden in Halle wieder die Bildungswochen gegen Rassismus statt. Dieses Mal unter dem Motto Rechte für alle statt alle nach rechts. Jährlich im März veranstaltet das Bündnis Halle gegen Rechts die Bildungswochen gegen Rassismus. Das bedeutet 2 Wochen lang Veranstaltungen, die dazu einladen, sich mit Rassismus kritisch auseinanderzusetzen und sich dagegen zu engagieren. Durch die Bildungswochen sollen möglichst viele Menschen zur Diskussion über unser Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft eingeladen werden. Das diesjährige Programm findet ihr unter bildungswochen.de. Am Freitag ab 13 Uhr findet eine Demo und Vortreffen zum Feministischen Kampftag statt. Und zwar in Leipzig in der Kochstraße 132. Veranstalter sind Werk 2, Frauenkultur und die Diakonie Leipzig. 13 Uhr beginnt zuerst ein Vortrag und ab 15 Uhr startet dann die Demo, falls ihr nur dort vorbeischauen wollt. Ebenfalls in Leipzig am Feministischen Kampftag von 15 bis 19 Uhr in der Kolonnadenstraße gibt es eine offene Kundgebung. Organisiert wurde die Kundgebung von einem Zusammenschluss verschiedener linker Gruppen Leipzigs, die eine Befreiung aus patriarchalen, kapitalistischen, antisemitischen und rassistischen Zusammenhängen für alle fordern. In Berlin gibt es natürlich ebenfalls am 8. März eine Demonstration vor der AfD-Landesgeschäftsstelle von 12 bis 14 Uhr. Das Motto lautet: Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen, gegen den antifeministischen Rechtsruck und für eine queer-feministische Zukunft. Unser Feminismus bleibt antifaschistisch. Abgesehen vom 8. März gibt es auch noch 2 andere interessante Veranstaltungen in Berlin. Einmal findet am Samstag ein Vortrag statt, der sich mit linken Perspektiven für notwendige Transformationsprozesse und Zusammenhänge in Klima- und Sozialpolitik in Europa auseinandersetzt. Zu Wort kommen werden die Klimaaktivistin Sarah Lee Heinrich und die Europaabgeordnete Özlem Alef Demirel Bölke. Los geht's um 19 Uhr im Franz-Mehring-Platz 1. Und am Sonntag gibt es ab 14 Uhr eine Protestaktion gegen den Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide. Am 14.03. wird in der Gemeindevertretersitzung darüber entschieden werden. Deswegen ist die Demonstration am 10. März vor Ort in Grünheide vor dem Rathaus nochmal von besonderer Dringlichkeit. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 7.03.2024.